Es ist schon sonderbar, dass Jesus von Geburt an bis über den Tod hinaus viele Menschen zweifeln lässt. Zumindest, was das drumherum bedeutet. Es liegt so an den Details. Dass Jesus geboren wurde, das ist unumstritten. Dass Jesus von einer Jungfrau, die noch nie Geschlechtsverkehr gehabt hatte, durch den Heiligen Geist im Auftrag Gottes geboren wurde, das weckt schon so manchen Zweifel. Sein Wirken, seine Lehre, das, was er gesagt hat, das, was er von sich gegeben hat, seine Weisheiten, seine Predigten, seine Heilungen und Wunder konnten zu seiner Lebzeit von zigtausend Menschen bezeugt werden. Trotzdem gab es damals, wie auch heute, Zweifel daran, dass es wirklich so war. Jesus als Menschensohn, Jesus als Messias, als der Retter der Welt, der Gesandte Gottes, dein und mein Heilsbringer. Da gibt es nicht nur Zweifler, zu diesen Aussagen gibt es sogar Menschen, die das bekämpfen, die darauf aussehen Leute, die sowas bezeugen, Jesus ist mein Retter, Jesus ist euer Heiland, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, dass diese Menschen bekämpft werden in ihren Aussagen, dass sie zum Schweigen gebracht werden, dass sie verfolgt werden, verhaftet werden, sogar getötet werden. So groß der Zweifel daran. Und zum Ende seines Wirkens, auf dieser Erde. Von Jesus steht nicht der Tod, sondern es steht die Auferstehung. Unfassbar. Aber diese Auferstehung ist ja ein Ereignis, das förmlich zum Zweifeln einlädt. Lesen wir die Ostergeschichte miteinander aus dem Matthäus-Evangelium, dem 28. Kapitel. Wir lesen die Verse 1 bis 10. Ich lade euch ein, mitzumachen. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg, und setzte sich drauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel des Herrn oder der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt, und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Wie schon gehört, hat die Geburt und die Auferstehung Jesu zu manchen Zweifel erweckt. Ohne Zweifel scheint eigentlich der Karfreitag, also das Ableben Jesu, zu sein. Wenn auch die Umstände und die Gründe für manche nicht ganz klar sind, dass Jesus lebte und starb, das ist nahezu zweifelsfrei. Das sind wir ja alle einig, auch die gesamte Menschheit eigentlich. Der Tod, er scheint doch etwas Eindeutiges zu haben. Er beinhaltet, beschreibt oder verursacht ja das Ende. Ich habe zwei interessante oder drei Auswirkungen des Todes mal gefunden, die ich euch gern weitergebe. Wie in Behörden und Verwaltungen in Deutschland mit den Auswirkungen des Todes auf die Dienstfähigkeit oder Berufsunfähigkeit beschrieben wird. Bei der Bundeswehrverwaltung ist in den Unterrichtsblättern Folgendes zu finden. Also da geht es darum, ist man tauglich, ist man diensttauglich, kann man machen. Und da heißt es so, sehr interessant, der Tod stellt aus vorsorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form von Dienstunfähigkeit dar. Im Bundessteuerblatt wird der Steuerfreibetrag in Bezug mit Berufsunfähigkeit und Tod so geregelt. Es ist nicht möglich, den Tod eines Steuerpflichtigen als dauernde Berufsunfähigkeit im Sinne von § 16 Absatz 1 Satz 2 StG zu werten und demgemäß den erhöhten Freibetrag abzuziehen. Das heißt also, ein Gestorbener hat kein Recht, Steuerfreibeträge geltend zu machen, weil er ja in der Regel sowieso dann von der Steuer befreit ist. Ganz scharf fand ich diese Regelung in Bezug auf die Bundesreisekosten von Beamten. Da heißt es, stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist damit die Dienstreise beendet. Interessant, gell? Das ist so typisch Beamtendeutsch. Aber naja. Ich komme ja auch noch auf das zurück, warum ich jetzt diese Einwürfe mitgebracht habe aus den Regelungen der deutschen Ämter zu Dienst- und Berufsunfähigkeit. Selbst, es gibt ja da meistens Streitigkeiten, und selbst wenn die Parteien sich uneins sind, ob jetzt ein Arbeitnehmer berufsunfähig ist oder dienstunfähig ist, da schalten sich ja manchmal die Zweifel ein, der Arbeitgeber sagt, ob das so wahr ist, dann kommen die Versicherungen, die dafür aufkommen müssen normalerweise, und dann wird das Ganze auch noch über einen Amtsarzt gemacht. Also es sind 3 bis 4 Parteien, die da eingebunden sind. Und in Deutschland ist das gar nicht mal so wenig, da werden ganze Sozialgerichte damit beschäftigt, ist jetzt jemand dienstuntauglich oder berufsunfähig und so weiter. Da gibt es Streitereien. Zweifelsfrei ist allerdings die Aussage, mit dem Tod ist man dienstunfähig. Geht nicht mehr. Da sind sich alle Parteien einig. Das ist zweifelsfrei. Durch das Grab, in das sie Jesus legten, das stellt in jeder Hinsicht die stärkste Form der Dienst- und Berufsunfähigkeit für Jesus dar. Nach 3 Jahren seines Wirkens scheint seine Dienstzeit nun wirklich an ihr Ende gekommen zu sein. Dienstunfähig durch Tod, und dieser Tod wurde herbeigeführt, indem er wie ein Verbrecher ans Kreuz genagelt wurde. Doch Ostern heißt nicht, den Tod zu betrauern, sondern das Leben zu feiern. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Es verhält sich nämlich durch Jesus anders. Da ist Tod nicht das Ende seines Dienstes, sondern durch die Auferstehung beginnt eine weltumfassende, von ihm eingeleitete Rettungsaktion. Wir haben in der Geschichte gehört, wir hörten von den Frauen, die sich im Morgengrauen auf den Weg zum Grab machten, um zu trauern. Wir hörten von seltsamen Zeichen, von Erdbeben, von Boten Gottes, von Steinen, die sich auf einmal bewegten und von einem entscheidenden Satz. Was sucht ihr den Gekreuzigten bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und wir hörten von dem Auftrag, geht und sagt es weiter, zuerst seinen Jüngern. Wir haben ferner gehört, was alles passiert ist, aber können wir es so wirklich zweifelsfrei glauben, was wir gelesen und gehört haben? Den Glauben an Jesus Christus, an den Retter der Welt, den Heilsbringer, den einzigen Heilsbringer in deinem Leben. Glaubst du, dass er auferstanden ist, auferstanden von den Toten? Also es gibt ja so die kleinen Auferstehungen, die wir tagtäglich fast miterleben. Oder jeder von uns, wenn man in der Früh dann aufsteht, nach einer Nacht, es wird hell, man wacht auf und man braucht erstmal so manche ein koffeinhaltiges Getränk, um wirklich fit zu werden, um in den Tag zu gehen. Ja, das nennen wir Aufstehen. Dass wir tagtäglich erleben dürfen. Aber denk auch dran, es wird mal einen Tag geben, wo du nicht mehr aufstehst. Wo es kein Aufstehen möglich ist. Wo es zu keinem Wiedererwachen im herkömmlichen Sinn kommt. Wenn der Tod das Ende unserer Lebzeit auf dieser Erde bestimmt. Das heißt also, müssen tue ich gar nichts, außer sterben muss ich. Das ist so eine weit verbreitete Redenswendung. Da ist man sich wohl einig. Ein Großteil, wenn nicht sogar die Mehrheit der Menschen in unseren Ländern, glauben nicht, dass es ein Wiedererwachen nach dem Sterben geben kann. Meines Erfassungs sind das Osterskeptiker. Sie glauben, dass die Dienstzeit mit Beendigung der Dienstreise durch Tod endgültig vorüber ist. Diesen Glauben teilen übrigens auch die beiden Marias auf dem Weg zum Grab des Mannes, den sie so geliebt hatten und so vertraut hatten. Ein Grab wollten sie sehen. Einen Toten wollten sie ehren, Tränen vergießen. Ein bisschen für ihn, weil er so viel Gutes für sie getan hat und weil er so viel leiden musste, aber auch ein bisschen für sie selbst, aus Mitleid, weil sie mit ihm auch ein Teil ihres Lebens starb. Und wie viele Menschen auch heutzutage noch zum Grab gehen, in einer ehrfurchtshaltigen, gebeugten oder erstarrten und ohne Zuversicht geht man so zum Grab. Auch verständlich, weil Gräber oder Friedhöfe sind ja nicht die Orte der Hoffnung. Sie sind eher die Machtdemonstration des Todes, des Endes. Diese Frauen haben sich keine falschen Vorstellungen gehabt. Dazu waren sie zu nüchtern. Sie kamen nicht mit der Idee im Kopf, er könnte von den Toten zurückkehren und wieder aufstehen. Auch sie hätten es unterschrieben, das Glaubensbekenntnis vieler Zweifler, es ist noch keiner zurückgekommen. Darum reagieren sie mit dem, was sie erlebt haben, mit so großer Furcht. Geradezu panisch. Am Grab erwartet sie nicht die Stille und die Geborgenheit des Morgens, des Erwachens und der Stille, die man an dem Friedhof kennt. Nein, da ging es wahnsinnig rund. Erstmal Erdbeben, dann Licht, das blendet, strahlende Engel mit Gewänder, Menschen oder überirdische Wesen, die sie so nicht gekannt oder noch nicht gesehen haben. Da kam es zu zu so furchterregenden Momente, dass gestandene Mannsbilder, die Wache, in Ohnmacht gefallen sind. Also das war nicht so ganz unspektakulär, eher schaurig. Jesus sucht ja den Mann am Kreuz, hier ist er nicht, sucht ihn nicht bei den Toten, denn der Tod war nicht stark genug, ihn festzuhalten. Der Tod war Jesus nicht gewachsen. Er konnte ihn nicht in der Grabkammer halten. Er ist auferstanden. So erzählten es die Engel. Wie es geschah, wie Jesus auferstanden ist, das ist, kann man nicht sagen. Ich war ja keiner dabei. Nur, dass er auferstanden ist, das ist unumstößlich. Was für mich interessant ist, ist zu sehen, wie die Anhänger von Jesus auf ihren ursprünglichen Zweifel, also Jesus ist tot, man geht dorthin, das hatten ja nicht nur Maria, die beiden Marias geglaubt, das haben auch die Jünger geglaubt, wie sie auf ihr ursprüngliches Zweifel reagierten. Auf das, was sie eigentlich nicht glauben konnten. Und das lässt sich beobachten, wie verwandelt die Frauen sind und später sogar die Männer. Alle die, denen der auferstandene Jesus tatsächlich begegnet ist. Da ist der Zweifel wie weggefegt. Selbst wie wir vorhin gesungen haben bei Thomas. Da lässt sich beobachten, wie aus der resignierten Anhängerschaft Jesu Christi von Nazareth plötzlich eine Bewegung wird, die in wenigen Jahren die gesamte Welt mit ihrer Botschaft durchdringt. Das bewirkt der Auferstandene. Hier ist einer, der stärker ist als der Tod. Ich habe noch zwei Punkte dazu zur Erklärung. Der erste: Weil Jesus auferstanden ist es wahr, wofür er lebte. Weil Jesus auferstanden ist es wahr, für was Jesus einstand seiner Lebzeit. Als sie Jesus ans Kreuz schlugen, da töteten sie nicht nur seinen Leib, sondern sie versuchten auch seinen Geist, seine Gedankenwelt, sein Lebenswerk bis dorthin zu vernichten. Das zu zerstören, wofür er einstand und lebte. Jeder Hammerschlag in seine Hände und Füße war eine Absage auf das, was Jesus eigentlich ausmachte, was Jesus verkündete. Dieser Hammerschlag, dieses Nein, es gibt keine Hoffnung für Schuldige, neu anfangen zu dürfen. Nein, deine Botschaft von einem Gott, der uns so Leidenschaft liebt, ist eine Lüge, wieder ein Hammerschlag. Nein, wer unten ist und unten bleibt, wer draußen ist und draußen bleibt, da hat der Tod das letzte Wort. Ein toter Jesus steht für erstorbene Hoffnung. Ein toter Jesus ist das Ende aller dessen, was er in seine Welt hinaustrug, was er verkündet hat. Ein toter Jesus, da ist Tod bei der Aussage der Vergebung, Heilung, Neuanfang, Würde für die Kleinsten und die Schwächsten und auch ein Nein gegen das Leben nach dem Tod. Das hängt alles am Kreuz. Und es würde auch dort bleiben, wäre Jesus nicht auferstanden. Ostern bedeutet nämlich das Gegenteil, den göttlichen Widerspruch gegen den von uns angenommenen Tod. Durch die Auferstehung Jesu ist und bleibt es wahr. Du bist ein geliebter Mensch Gottes. Jesus schenkt dir Vergeben für dein Versagen. Bei Jesus findest du Würde, egal was bisher war. Durch die Auferstehung und durch Jesu hast du Zukunft. Und du kannst aus deinem Leben etwas Gutes machen. Bei Jesus hast du die Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort ist, nicht das Ende deiner Dienstzeit. Ich habe dazu einen schönen Satz gefunden, den ich einfach auch so passend finde. Bei Jesus ist deine Vergangenheit, nicht dein Schicksal. Bedeutet, du kannst bei Jesus alles weglassen und du kannst dein Leben neu gestalten. Seit Ostern ist alles, wofür Jesus lebte, bestätigt, besiegelt, mit der Stempel der Gültigkeit versehen. Ostern bedeutet ferner, deine Zukunft ist außer Gefahr. Gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass du eines Tages stirbst? Also die Wahrscheinlichkeit ist nahezu 100%, dass wir alle mal sterben werden. Ärztliche Bestätigung? Macht das Jesus nervös? Nein. Sowas macht Jesus nicht nervös. Warum nicht? Weil er schon gestorben war. Nun aber ist er auferstanden. Wahrhaftig auferstanden. Darum bedeutet auch Ostern für uns, dass das Beste noch kommen wird. Auch von mir und von dir wird es heißen, von mir als Markus oder Heidi oder Samuel oder Svenja oder Werner oder wie auch immer, wird es einmal heißen, was sucht ihr sie bei den Toten? Sie sind auferstanden, der Markus und die Heidi und wir auch alle. Weil wir durch Jesus Christus das ewige Leben zugesagt bekommen haben. So wird es auch über oder für dich heißen, wenn du deinen Zweifel ablegst und seine Heilszeit vollumfänglich für dich in Anspruch nimmt. Es ist kein großer Schritt, aber es ist ein Schritt, der gemacht gehört. Seit Ostern ist das alles wahr, alles bestätigt, weil der eine, der für das alles einstand, nicht tot ist, sondern lebt. Nun könnten einige sagen, selig ist, wer es glaubt. Ich kann es nicht glauben. Mir ist noch kein Engel erschienen. Und als ich über unsere Friedhöfe ging, da hat sich auch noch kein Grab geöffnet und es ist wieder jemand rausgekommen. Doch in der Ostergeschichte steckt ein Versprechen. Ihr sucht Jesus, sagt der Engel. Sucht ihn nicht bei den Toten. Da ist er nicht. Sucht ihn da, wo er sein Kommen angesagt hat. Und das gilt auch noch heute. Wo suchen wir Jesus? Oder wenn du auf der Suche nach Jesus bist, wo wirst du ihn finden? Bei den Lebendigen. Sucht Jesus, falls du ihn noch nicht gefunden hast, wo seine Geschichten erzählt und wo sein Leben und sein Lebenswerk gefeiert wird. Wenn du Jesus noch nicht gefunden hast, such ihn, wo Menschen sind, die sich ändern, weil sie Jesus erkannt haben und an ihn glauben. Sucht ihn, wo in seinen Namen den Armen und den Menschen in Nöten geholfen wird. Dort sollte man ihn suchen, Jesus. Und er lässt sich dort finden. Nicht nur damals in Galiläa, sondern auch heute und heutzutage noch in seiner Gemeinde. Zum Abschluss ein ungewohnter Gedanke. Ich habe ja mit dem Zweifeln begonnen. Weil Zweifeln könnte sich ja auch lohnen. Viele von uns, mir fällt ja Zweifeln nicht schwer. Und an Osterzweifeln, das ist genau das, wo vermutlich ein Großteil der Österreicher und Deutschen kein Problem haben. Zweifeln ist nicht schwer. Das meine ich etwas anders. Was ist einfach, wenn wir mal in die Art doppelte Verneinung gehen? In die nie nicht zum Beispiel, Zweifel am Zweifel. Wie wäre es, einmal mit der Möglichkeit zu rechnen, dass der Unglaube sich irrt und nicht der Glaube das Risiko ist, sondern der Nichtglaube. Am Zweifel zweifeln, das könnte heißen, wie wäre es, wenn der Tod doch nicht das letzte Wort hat? Und wenn es nicht so bleiben muss, wie es ist. Ostern reißt ein gewisses Loch in unsere Gewissheit. Also man geht ja von Bestätigungen aus, von Erfahrungen aus, die man erlebt hat und meint, dadurch ist es gewiss. Wie zum Beispiel gewiss ist, dass es vielleicht eine Vergebung gibt, aber keine Versöhnung bei uns Menschen. Gewiss könnte aber auch sein, dass man im Alter immer schwächer und gebrechlicher wird und immer unnützer, weil man nicht mit den Erwartungen der Jungen oder der anderen erfüllen kann. Weil mit 40 der Lack ab ist bei vielen. Gewiss ist auch, dass man Gleiches mit Gleichem vergelten kann. Das ist auch so eine Gewissheit, die man hat. Gewiss ist auch, dass du nichts mehr wert bist, wenn du irgendwelche Untätigkeit oder Sünde oder irgendwas Unrechtes getan hast. Gewiss ist, so glaubt man auch, dass du und dein Leben gefangen ist in deinen Charakterzügen, in deinen Erziehungen, in dem, wie du dich entwickelt hast, dass du gar nicht unter gewissen Sachen raus kannst aus deiner Haut, weil es dein Wesen ist. Das sind so scheinbare Glaubensgewissheiten, die sich vielleicht auch lohnen zu zweifeln. Ostern sagt, der Zweifel, der kann Berge versetzen. Was ist, wenn Jesus doch stärker ist als all die Gewissheiten? Was, wenn das nicht nur ein Märchen ist, was wir heute erleben können? Was ist, wenn du das Beste verpasst, nur weil du falsch geglaubt und zu wenig am Zweifel gezweifelt hast? Ostern lädt uns ein, am Zweifel zu zweifeln. Und neu zu hören. Jesus ist nicht im Grab zu finden. Er ist auferstanden. Und wie er für dich gestorben ist, so ist er für dich auferstanden. Er ist auferstanden gegen deine Hoffnungslosigkeit, gegen deine Trauer, deine Schuld, deine Feindschaft und auch gegen deinen Tod. Ja, auch da dagegen. Zweifeln lohnt sich. Und wer Jesus vertraut, hört, Der Herr ist auferstanden. Der Herr hat dich auferstanden. Halleluja. Amen. Ich bete noch mit uns. Und wir dürfen aufstehen, wenn es möglich ist.